Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Nachgefragt. Janka Schulte-Michels, VFA. Nur die Hälfte geht zum Checkup. Was der EU-Safe-Hearts-Plan ändern kann. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Dr. Janka Schulte-Michels beim VFA zuständig für Versorgungspolitik. Im Fokus steht die Frage, ob der EU-Safe-Hearts-Plan eine echte Trendwende bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen einleiten kann. Das Gespräch beleuchtet die Defizite der deutschen Check-up-Untersuchungen, den wirtschaftlichen Nutzen von Prävention und Impfungen, die Versorgungslücken bei Adipositas sowie die Chancen der elektronischen Patientenakte.
Dr. Janka Schulte-Michels ist Apothekerin, promoviert an der Universität Bonn und beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller VFA für Versorgungspolitik zuständig. Vor ihrem Wechsel in den Verband arbeitete sie in einer Bundesoberbehörde. Sie kennt die Arzneimittelversorgung damit aus drei Perspektiven: aus der Apotheke, aus der Regulierung und aus Sicht der forschenden Hersteller. Ihre Zuständigkeit beim VFA ist eine Querschnittsaufgabe. Sie reicht von der Arzneimitteltherapiesicherheit bis zu den Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Der VFA ist der Verband der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland und vertritt die Interessen von 50 weltweit führenden Herstellern sowie rund 90 Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Die Mitgliedsunternehmen stehen für mehr als die Hälfte des deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen hierzulande rund 100.000 Menschen. Im EU-Safe-Hearts-Plan sieht der Verband eine große Chance für die Herzgesundheit in Deutschland.
Guten Tag, Frau Dr. Schulte-Michels. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Schönen guten Morgen, Herr Nitz. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Wir wollen über den EU-Safe-Hearts-Plan sprechen und hierzulande sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin, wie auch im restlichen Europa, die häufigste Todesursache. Ihrer Meinung nach kann der EU-Safe-Hearts-Plan hier eine echte Trendwende einleiten?
Ja, ich denke, hier muss man vorneweg einmal sagen, also der Plan als solcher hat ja erstmal keine direkte bindende Wirkung auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Aber er umfasst insgesamt 10 Leitinitiativen von der Primärprävention bis zur Forschungsförderung, von denen einzelne einen direkten Einfluss haben können. Also beispielsweise soll die Rechtsvorschrift zur Eindämmung des Tabakkonsums modernisiert werden. Und das kann dann in der Umsetzung der Länder einen direkten Einfluss entfalten. Auf der anderen Seite haben wir auch Initiativen wie ein EU-Protokoll für Herz-Kreislauf-Check-ups, um eine einheitliche Untersuchung zu gewährleisten. Und diese wird nicht bindend sein. Also damit kann es die Mitglieder zwar unterstützen, aber es ist eben nicht zwingend so, dass diese angenommen oder umgesetzt werden müssen. Und nichtsdestotrotz, der EU-Safe-Hearts-Plan ist erstmal der erste umfassende Strategieansatz zur Bekämpfung kardiovaskulärer Erkrankungen und kann damit auch eben ein enormes gesundheitliches Potenzial entfalten. Und hinzu kommt, dass er dadurch, dass er schon mit Mitgliedstaaten, mit Fachgesellschaften und auch mit weiteren Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen schon einen breiten fachlichen und auch politischen Konsens widerspiegelt, was natürlich die Stärke dieses Plans unterstreicht. Und das politische Momentum schafft er dadurch, dass die Mitgliedstaaten eben die Möglichkeit angeboten wird, Prävention, Früherkennung und Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu stärken und einheitlicher zu gestalten, ohne dabei die nationalen Kompetenzen einzuschränken. Und das kann auch für Deutschland ein großes Potenzial sein, das unbedingt genutzt werden sollte.
Sie haben das Stichwort genannt, Prävention. Deutschland altert, die chronischen Erkrankungen nehmen zu, gab es gerade eine Meldung dazu, und auch die Kosten im System wachsen an. Sind Sie der Meinung, dass in einer stärkeren Prävention gerade eben auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein entscheidender Hebel für ein zukunftsfähiges deutsches Gesundheitssystem liegt?
Also aus meiner Sicht ja. Und Sie haben es schon gesagt, die Krankheitslast steigt, die Bevölkerung altert Und damit steigen eben auch die Kosten. Und einen dritten Punkt würde ich hier noch ergänzen wollen. Die Einnahmen sinken zeitgleich, da ältere Personen eben von der Erwerbstätigkeit in die Rente übergehen und dadurch in aller Regel niedrigere Beiträge zur Krankenversicherung zahlen. Und aus diesen Faktoren entsteht eben ein steigender Druck für das Gesundheitssystem. Und es wird immer notwendiger, hier systemische Änderungen zu etablieren, um die Versorgung langfristig finanzierbar zu halten. Und Prävention kann eine derartige systemische Veränderung sein. Die Verhinderung von Krankheiten, die frühe Erkennung und die Therapien nach wissenschaftlichem Konsens bis zur konsequenten Zielwerterreichung, das sind auch Maßnahmen, die potenziell langfristig Kosten reduzieren können. Also ich würde es ein bisschen anders formulieren. Prävention ist vielleicht nicht der eine entscheidende Hebel, aber einer der entscheidenden Hebel für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem.
Kommen wir nochmal zurück zum EU-Plan. Sie sagten ja auch, dass dadurch mehr Kontrollen von Blutdruck, Blutzucker und Blutfetten vorgesehen sind. Und deshalb meine Frage, brauchen wir in Deutschland vielleicht sogar jährliche Check-ups oder auch eine systematische Erfassung des wichtigen LDL-Cholesterinwerts?
Ja, also vieles ist im Safe Hearts Plan ja bereits sehr konkret formuliert und sollte aus Sicht des VFA auch so in der nationalen Umsetzung berücksichtigt werden. Und darunter fallen eben auch diese jährlichen Check-up-Untersuchungen für Erwachsene ab 26 Jahren. In Deutschland ist das zurzeit ja noch ein bisschen anders geregelt. Ich werde da gleich kurz drauf eingehen. Und ich glaube, dass es insgesamt drei Probleme gibt in den heutigen Check-up-Untersuchungen, wie sie in Deutschland stattfinden, beziehungsweise Unterschiede zu den Vorschlägen des Safe Hearts Plans, die damit eben angegangen und verbessert werden könnten. Also zum einen haben wir die Frequenz der Check-up-Untersuchungen in Deutschland. Im Moment ist es so, dass der GBA empfiehlt, zwischen 18 und 35 Jahre eine einmalige Untersuchung zu gewährleisten. Und anschließend ab dem 35. Lebensjahr alle 3 Jahre. Das heißt, hier steht schon eine deutliche Diskrepanz zu den Empfehlungen des Safe Hearts Plans, die eben davon spricht, jede Person ab dem 26. Lebensjahr mindestens auf die drei wichtigsten Marker, sprich den Blutdruck, die Blutfettwerte und auch den Blutglukosespiegel jährlich untersuchen zu lassen. Zweitens werden in der Richtlinie des GBAs nicht alle Marker erfasst. Also es wird nur ein sehr kleines Spektrum empfohlen. Bei Personen unter 35 Jahren wird das Blut auch nur bei bestimmten Verdachtsmomenten überhaupt mit untersucht. Das heißt, wichtige Marker wie der LDLC-Wert werden hier gar nicht erfasst. Und auch bei Personen über 35 Jahre werden eben einschlägige Marker für die Erkennung von Leber, Nieren oder auch Herzinsuffizienz nicht berücksichtigt. Und das dritte Problem sind die niedrigen Teilnahmequoten. Das heißt, laut RKI sind im Jahr 2024 nur circa 50% der berechtigten Personen überhaupt zu den Check-up-Untersuchungen gegangen. Das heißt, hier ergibt sich eine Diskrepanz durch die Frequenz, die bei uns sowieso schon niedriger ist, durch das Alter und dann noch eine weitere durch die niedrigen Teilnahmequoten. Und das für alle drei Probleme bietet der Safe Hearts Plan Ansätze, um diese zu lösen, die eben auch in Deutschland in der Debatte Einfluss finden könnten. Also konkret sollen eben die ab 26 Jahre jährlich die wichtigsten Marker, also Blutdruck, Blutfettwerte und Blutzucker, bestimmt werden. Dann soll ein EU-Protokoll erstellt werden, welches eine einheitliche Check-up-Untersuchung ermöglicht, die eben dann auch die wichtigsten Marker zu Leber, Nieren und Herzinsuffizienz mit abdecken sollte. Und mit der Kampagne Know Your Numbers soll die EU-Bevölkerung auch auf die hohe Relevanz der eigenen Werte für die eigene Herzgesundheit sensibilisiert werden, wodurch dann hoffentlich auch die Teilnahmequoten entsprechend gesteigert werden können. Und LDLC, das hatten Sie kurz angesprochen, ist ja einer der wichtigsten Marker für die Erkennung von Fettstoffwechselstörungen. Für Erwachsene sollte er nach Vorstellung der EU eben jährlich bestimmt werden und das schon im früheren Lebensalter, als es bei uns der Fall ist. LDLC kann aber auch einen wichtigen Hinweis auf genetisch bedingte Stoffwechselstörungen geben. Und daher würden wir dazu raten, diesen Wert bereits einmalig bei Kindern im Rahmen der U-Untersuchung mitzubestimmen. Übrigens genauso wie die Früherkennung des Typ-1-Diabetes ebenfalls in die U-Untersuchung eingeschlossen werden sollte, um diese Erkrankung schon frühestmöglich zu monitoren zu können und diese auch frühestmöglich dann eben in die Behandlung zu bringen.
Wir hatten ja viel Präventionsmaßnahmen, die man häufiger wahrnehmen sollte, die auch häufiger quasi von den Kassen bezahlt werden sollen. Ich glaube, die Blutwerte werden nur in mehrjährigen Rhythmus werden solche Untersuchungen bezahlt. Prävention erscheint auch in vielen Debatten immer noch als eine zusätzliche lästige Aufgabe. Sehen Sie als VfA und sehen Sie, Frau Dr. Schulte-Michels, da aber eine wichtige Investition, die unser Gesundheitssystem und auch die Wirtschaft langfristig entlasten könnte?
Also das stellen wir als Verband auch fest, dass die Ausgaben erstmal sehr prominent platziert werden und der eigentliche Mehrwert dahinter leider häufig in den Schatten gerät. Und erschreckenderweise wurden ja auch jetzt im Rahmen der Regelung rund um das Beitragssatzstabilisierungsgesetz wieder Regelungen getroffen, die Präventionsleistungen potenziell einschränken können und auch die Versorgung mit Impfstoffen beeinflussen können in der Zukunft. Und das ist aus unserer Sicht kein sehr nachhaltiges Vorgehen, denn in vielen Fällen sind präventive Maßnahmen eben günstiger als die benötigte Behandlung im Krankheitsfall und die frühe Therapie auch günstiger als ein Eingreifen, wenn sich die Krankheit und deren Folgen bereits manifestiert haben. Prävention kann also Geld sparen, während die Gesundheit der Bevölkerung davon noch profitiert. Und in Deutschland gibt es nur verhältnismäßig schlechte Daten, an denen sich das zeigen ließe. Aber es gibt beispielsweise eine Studie aus Japan, nach der der Return of Invest von Grippeimpfungen von älteren Personen bei 1 zu 23 liegt. Und in UK konnte gezeigt werden, dass wenn alle Personen, die mindestens eine Grunderkrankung aufweisen, also beispielsweise Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte oder einen Diabetes, wenn diese frühzeitig durch Screenings identifiziert werden können und anschließend frühzeitig leitliniengerecht behandelt werden, dass dann über 25 Jahre knapp 70 Milliarden Pounds eingespart werden können. Und das sind ja Präventionsmaßnahmen, die tatsächlich Kosten verursachen. Wenn wir uns jetzt verhältnispräventive Maßnahmen anschauen, dann verursachen die ja häufig überhaupt keine direkten Kosten. Das heißt beispielsweise die Quick Wins der WHO zur Reduktion der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wird als eine der ersten Maßnahmen die Erhöhung der Tabaksteuer angeführt, die dem Fiskus ja tatsächlich noch positiv zugutekommen würde. Und nachweislich innerhalb von 5 Jahren die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Das heißt, auch wenn es in Deutschland schwierig ist, den monetären Gewinn für Prävention zuverlässig zu bestimmen, sehen wir, dass in anderen Ländern durchaus ökonomische Daten dafür vorliegen. Und ein Gewinn für die Gesellschaft haben wir ja so oder so, denn eine niedrigere Krankheitslast bedeutet auch eine höhere Lebensqualität und davon hat jeder Einzelne was.
Aber immerhin, man sieht ja viele mit Ringen und mit Apple Watches herumlaufen. Also es ist ja insgesamt in der Bevölkerung auch schon ein Wille, sich gesünder und ja auch präventiv mit der Gesundheit zu befassen. Kommen wir zum, wenn auffälliger Befund vorliegt, verhindert es ja an sich noch zum Beispiel keinen Herzinfarkt, weil man hat ja oftmals ein Erkenntnisthema, aber macht da nichts. Müssten wir Prävention, Früherkennung und auch Behandlung stärker als einen durchgängigen Versorgungspfad, denken?
Das ist sicherlich sehr wichtig, ja. Also der reine Wissen um Risikofaktoren macht niemanden gesund. Der hohe Blutdruck muss gesenkt werden, erhöhte Blutzuckerwerte müssen behandelt werden. Also entscheidend ist, dass auffällige Befunde tatsächlich auch in strukturierte Versorgung überführt werden. Und dafür müssen Gesundheitschecks mit Beratung, mit der medikamentösen Therapie, aber auch mit Lebensstilinterventionen und einer kontinuierlichen Nachsorge verknüpft werden, um wirklich das volle gesundheitliche und ökonomische Potenzial auch zu entfalten. Das gilt im Übrigen genauso, wie Sie gerade sagten, auch für die Daten aus Wearables oder auch für Blutdruckchecks und Präventionsangebote, die aus der Apotheke heraus geleistet werden. Diese Daten müssen perspektivisch besser früher als später in die EPA aufgenommen werden und müssen auch, es muss auch klar definiert werden, wer für die Weiterbehandlung zuständig ist, wie mit derartigen Werten umgegangen wird, um eben auch die Weiterbehandlung hier zu gewährleisten. Das heißt, Prävention darf nicht mit der Diagnose enden, sondern muss eben in eine medikamentöse Sekundärprävention übergehen und in eine kontinuierliche Versorgung übergeleitet werden. Und diese muss dann auch beinhalten, dass wir hier von einer stringenten Zielwertbehandlung sprechen. Also gerade PatientInnen, die aufgrund ihrer Werte oder ihrer Krankengeschichte zur Hochrisikogruppe zählen, beispielsweise durch erhöhte Blutfettwerte und damit ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse aufweisen, die erreichen nur zu ca. 20% die empfohlenen Zielwerte für ihre Blutfette. Das heißt, hier muss es also zum Konsens werden, dass auch die Therapieeskalation notwendig und richtig ist und dass auch aus wirtschaftlicher Perspektive notwendig und richtig ist, weil eben die Folgeerkrankung einer eskalierten Erkrankung deutlich teurer ist.
Ja, chronisch Erkrankungen steigen an. Disease Management Programme sollen chronisch Erkrankten helfen, indem sie sie strukturiert begleiten. Die kommen aber nicht immer in der Versorgung an. Wir haben auch ein Umsetzungsproblem bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, DiGA. Die werden verschrieben, werden aber dann nicht eingelöst und auch die Krankenkassen sind nicht wirklich überzeugt von den DiGA. Brauchen wir hier in der Umsetzung für diese chronisch Erkrankten vielleicht verbindliche Fristen oder auch klarere Zuständigkeiten?
Ja, also um vielleicht erstmal auf die Disease Management Programme einzugehen, die sind ja wirklich ein toller Fortschritt für chronisch erkrankte Personen. Ursprünglich entwickelt, um hier interdisziplinäre Versorgung zu gewährleisten, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch einen klaren Versorgungspfad vorzugeben, in dem sich chronisch Erkrankte auch tatsächlich wiederfinden und eine kontinuierliche Behandlung ermöglicht wird, eine kontinuierliche Behandlung ermöglicht wird. Wenn die umgesetzt werden, dann können sie auch tatsächlich nachweislich Krankenhauseinweisungen verhindern. Sie verhindern Komplikationen und bieten auch einen Mehrwert für die Erkrankten. Aber es hapert eben an der Umsetzung. Das heißt beispielsweise für die Adipositas hat der GBA bereits vor Jahren ein DMP entwickelt. Es kommt aber bisher nicht zum Einsatz, weil die Einigung zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen bezüglich der Vergütung auf regionaler Ebene fehlt. Und dadurch fehlt es eben auch an einer systematischen Behandlung für die Betroffenen. Und in diesem Fall ist das besonders gravierend, denn es fehlt nicht nur der Behandlungspfad, sondern es fehlt auch die Erstattungsfähigkeit für bestimmte Therapieinhalte. Also eine Ernährungstherapie oder auch die multimodale Verhaltenstherapie, die wird in manchen Fällen von den Kassen bezuschusst, andere bezahlen hier praktisch gar nichts. Und eine vollständige Übernahme für Adipositas-Betroffene erfolgt in der Regel überhaupt nicht. Das heißt, hier haben wir schon eine Lücke in der Versorgung und genauso wenig wird die medikamentöse Therapie erstattet, denn diese fällt unter Paragraph 34 Sozialgesetzbuch 5. Damit gilt sie als Arzneimittel, bei der die Erhöhung der Lebensqualität im Mittelpunkt steht. Und Adipositas wird damit auch weiterhin auch vom Sozialgesetzbuch als Erkrankung nicht ernst genommen. Und daher braucht es mit Bezug auf die Behandlung der Adipositas und auch mit Blick auf die DMPs zwei Ansätze. Also einmal brauchen wir die verpflichtende Umsetzung auch in die Versorgung der DMPs innerhalb eines zeitlich definierten Rahmens. Und zum Zweiten sollten wir uns ehrlich machen, was eine Diskussion über eine Anpassung des Lifestyle-Paragraphen angeht, um hier Erkrankten auch tatsächlich eine medikamentöse Therapie zu ermöglichen.
Wenn Sie vielleicht noch einen Satz zu den DiGA sagen könnten, die ja ursprünglich unter dem damaligen Gesundheitsminister Spahn als ein weltweites Pionierprojekt anliefen, die könnten doch eigentlich auch, sagen wir mal, in diesen Präventionsthemen durchaus eine Rolle spielen.
Das könnten Sie für die Erkrankungen, die jetzt im Safe-Hearts-Plan diskutiert werden, gibt es aber nur durchaus begrenzte Möglichkeiten, um diese mit DiGA zu behandeln. Und was wir immer mehr sehen, DiGA hatten zwar eine steile Erfolgskurve, wie Sie aber vorhin auch schon kurz anklingen lassen haben, die Krankenkassen sind nicht begeistert von diesem Konzept. Sie sehen lediglich dort auch wieder die Kosten. Das heißt, DiGA werden systemisch relativ schlecht bezahlt, wodurch die Neuzulassungen auch zurückgehen und eine echte Versorgung hier wenig stattfinden kann. Das neue Gesetz für digitale Innovationen im Gesundheitswesen hat jetzt auch noch mal klargestellt, dass auch Monitoring DiGA für die Erstattung der GKV also in der Erstattung der GKV berücksichtigt werden sollen. De facto wird es aber an dem Praxisproblem, dass es keine einzige Monitoring-Liga bisher in die Listung des BfArMs geschafft hat, nichts ändern. Das heißt, auch hier müssen wir, denke ich, noch mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was das Ziel sein soll und danach dann auch die Regularien sowohl beim BfArM als auch in der Erstattung von Liga entsprechend anzupassen, um hier einen echten Mehrwert für die Bevölkerung zu schaffen.
Zum Ende. Herzgesundheit entscheidet sich natürlich nicht nur, wenn man die Arztpraxis aufsucht, sondern wirksame Prävention müsste ja eigentlich eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Wissenschaft und auch der Gesellschaft selber sein. Glauben Sie, dass die steigende Verbreitung der elektronischen Patientenakte EPA und auch der geplante digitale Impfpass da helfen können in diesem Prozess?
Ja, also die Herzgesundheit entscheidet sich nicht allein in der Arztpraxis, sie fängt auch dort nicht an. Also die Grundpfeiler für gesunde Herzen werden ja in der Kindheit gelegt mit viel Bewegung, gesunder Ernährung und auch einem starken Jugendschutz vor Alkohol und Tabak. Wenn wir diese Ansätze jetzt zerlegen in die Themen Kita, Ernährung und Steuern auf gesundheitsschädliche Produkte, dann sind hier schon drei Ressorts involviert oder drei Ministerien. Wenn wir die Feinstaubbelastung und einen Hitzeschutz hinzunehmen, kommen weitere Ressorts hinzu. Also ja, wenn wir die Prävention systemisch umsetzen wollen, dann betrifft das praktisch alle Politikbereiche. Und die sollten natürlich im besten Falle auch Prävention als eine gemeinsame Aufgabe betrachten. Das Bewusstsein ist bisher noch nicht sehr ausgeprägt, aber es steigt langsam, ist meine Wahrnehmung. Und was die Digitalisierung angeht und die Chancen der EPA, die sind für die Prävention ein klassisches Querschnittsthema. Also wir hatten eben schon ganz kurz die Monitoring-Ligas. Die können helfen, die eigene Erkrankung besser zu verstehen und sich damit fortlaufend zu beschäftigen. Und dafür brauchen wir aber eben mehr dieser digitalen Anwendungen, die auch tatsächlich in die Versorgung gelangen. Erinnerungsfunktionen in der EPA, die können helfen, die Teilnahmequoten zu erhöhen für Check-up-Untersuchungen, aber auch für die Krebsvorsorge und im Speziellen auch für Impfungen, wo Deutschland ja durchaus vor allem bei Erwachsenenimpfungen weit zurückliegt. Und was aber für alle diese Digitalisierungsansätze wirklich wichtig ist, sind strukturierte und umfassende Gesundheitsdaten, am besten natürlich in der EPA. Und das wird umso wichtiger, wenn wir noch ein Stück in die Zukunft schauen und die KI-basierten Auswertungen oder auch datengestützte Erkennung von Erkrankungsrisiken, personalisierte Ansätze sowohl in der Behandlung als auch in der Prävention berücksichtigen wollen, dann brauchen wir eben strukturierte und umfassende Daten. Und dazu müssen wir die Datengrundlage schlicht verbessern. Also, denn was nicht gemessen werden kann, das kann auch nicht geändert werden. Und wir wollen ja in Deutschland etwas ändern. Wir wollen eine bessere Prävention für unser aller Herzen.
Ja, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, wie steht der Verband der Forschenden Arzneimittelunternehmen zum EU Safe Heart Plan? Und was muss Ihrer Ansicht nach die Politik jetzt, Minister Linnemann, was sind die Forderungen? Was würden Sie eben wollen?
Der VfA sieht den EU Safe Hearts Plan als wirklich große Chance, die genutzt werden sollte, um mit den Möglichkeiten, die die EU hier bietet, sowohl finanziell als auch durch unterstützende gemeinsame Tools, hier wirklich einen Mehrwert für die Herzgesundheit in Deutschland zu schaffen. Was aus unserer Sicht besonders relevant ist, sind insbesondere die Check-up-Untersuchungen, dass diese entsprechend angepasst werden, dass das EU-Protokoll genutzt wird, was noch in diesem Jahr erscheinen soll. Und zum anderen, dass die niedrigen Impfquoten angegangen werden. Denn dieser Faktor wird für die Herzgesundheit nach wie vor unterschätzt. Und da hat Deutschland wirklich viel Potenzial zur Verbesserung, um die Impfquoten eben zu steigern und hier einen wirklich positiven Einfluss auf die Herzgesundheit der Bevölkerung zu erlangen.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Schulte-Michels. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen.
Ebenso, Herr Netz. Vielen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.